NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Februar 1728. Der Geburtstag des französischen Architekten Étienne-Louis Boulay.
An die Menschen, die die schönen Künste pflegen. Es ist meine Überzeugung, dass unsere Bauwerke, vor allem die öffentlichen, Gedichte sein sollen. Der äußere Eindruck, den sie machen, soll Gefühle in uns wecken, genau die Gefühle, die wir mit ihrem Zweck verbinden. Um der Architektur diese Poesie zu verleihen, habe ich die Körper erforscht und ihre Eigenschaften untersucht. Die Architektur, sie ist eine Kunst und ich bin ein Maler.
Der Architekt Étienne-Louis Boulay will sich nicht mit dem zufrieden geben, was Bauen in seiner Zeit heißt. Ende des 18. Jahrhunderts entwirft er gigantische Gebäude, riesige Stadien für hunderttausende Besucher, gewaltige Kirchen, die wie antike Tempel auf Säulen ruhen und scheinbar endlose Kuppeln tragen, Bibliotheken und Museen, in denen Menschen winzig wirken und deren Gewölbe sich hunderte Meter über den Köpfen spannen. Fantastische Architektur, die jenseits aller damals üblichen Maßstäbe lag und die es nur gab in Boulays Kopf und in seiner handschriftlichen Ideensammlung, dem heute berühmten Essay, was auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie Versuch oder Entwurf.
Was die realisierten Bauten angeht, würde er, wenn wir das andere nicht hätten, gar nicht so groß auffallen.
Denn Étienne-Louis Boulay, heute vor 290 Jahren geboren in eine französische Architektenfamilie, macht zunächst das, was andere auch machen, damals im 18. Jahrhundert in Frankreich. Er baut Bürgerhäuser und Adelspaläste, unterrichtet später an der Pariser Architekturakademie und an der neu gegründeten Ingenieurschule. Er ist erfolgreich, ein Liebling der Oberschicht. Wie kaum ein Zweiter beherrscht er die damals beliebte Architektursprache des Klassizismus, die strenge, antike Architekturmotive auf die Bauaufgaben des 18. Jahrhunderts überträgt. Ideal für die Repräsentationsbedürfnisse des Adels. Und daher wird er auch von König Ludwig XVI. Eingeladen, ein Konzept für den Umbau von Versailles vorzulegen. Professor Klaus-Jan Philipp ist Architekturhistoriker an der Universität Stuttgart.
Er macht Projekte schon sehr früh, zum Beispiel für das Schloss Versailles. Eine Reorganisation des Schlosses ist ein Riesenprojekt. Versailles ist ja ohnehin sehr groß. Und da ist es vielleicht zum ersten Mal, dass man merkt, dass er einfach auch die Größe haben will, dass er riesig bauen will. Er schreibt später in seinem Essay, dass Architektur Maître la nature en œuvre sein soll, also die Natur ins Werk setzen solle.
Dieses Programm, das er sich da setzt, ist auch zeitgeschichtlich symptomatisch. Nämlich, wir stehen hier am Scheideweg zwischen Architektur und Ingenieurtechnik. Boulay nimmt hier ganz klar Partei für eine künstlerische Seite der Architektur, die Architektur als schöne Kunst. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts wird sich das ja dann auch institutionell auseinander differenzieren in L'École Polytechnique und École des Beaux-Arts.
Ordnet der Kunsthistoriker Professor Beat Wies ein, der in den 80er Jahren Boulays Essay erstmals auf Deutsch herausgab.
Es ist eine moderne, man kann sogar sagen zeitgenössisch gebliebene Auffassung, dass bei Architektur es vor allem um Gestaltung geht. Während die Drecksarbeit machen eben die Ingenieure.
Malern und Dichtern wurde nie ein Zwang auferlegt. Sie haben alles nur Denkbare ausgeführt, während wir in Europa kaum ein Beispiel schöner Architektur finden. Während es unzählige gelungene Werke der Literatur und Malerei gibt, stehen wir in der Architektur noch bei den ersten Versuchen.
Schätzt Louis-Étienne Boulay in seinem Essay die Lage ein. Gegen Ende seines Lebens, Frankreich ist längst von der Revolution ergriffen, Ludwig XVI. Hingerichtet, übergibt er seine Architekturvisionen der französischen Nationalbibliothek. Notizen und Entwürfe, in denen er der Architektur eine neue Bestimmung gibt. Sie soll nicht mehr Häuser bauen, die vor Regen und Kälte schützen. Sie soll, wie Literatur und Malerei, Empfindungen wecken, Gefühle vermitteln. Diese Ideen in Boulez Essay, meint Beat Wyss, haben auch damit zu tun, dass Boulez eigentlich Maler werden wollte.
Es ist in erster Linie mal ganz persönlich zu verstehen als ein Befreiungsschlag. Die Realisierung eines Kindertraums, nämlich Maler zu werden. Sein Vater war Architekt und er wollte, dass sein Sohn auch Architekt würde. Und programmatisch ist dieser Befreiungsschlag insofern, als ja als Motto steht: Anch'io sono pittore. Auch ich bin Maler. Ich will jetzt mal nicht nur rechnen, sondern ich will empfinden, ich will gestalten, ich will malen.
Für Étienne-Louis Boulez ist sein Essay aber auch eine Abrechnung mit all den kleinen und großen Streitigkeiten, die er mit seinen diversen Bauherren zeitlebens hatte. Frei war er eben nicht als Architekt und oft fühlte er sich unverstanden. Er schreibt:
Aus dem Mangel an Verständnis bei den Auftraggebern werden dem begabten Architekten unzählige entmutigende Unannehmlichkeiten entstehen. Und wenn er seine Stelle behalten will, dann wird er sich hüten, Widerstand zu leisten. Einem hervorragenden Mann fällt diese Art der Anpassung schwer, wenn man seinem Genie Fesseln anlegt.
Diese Fesseln abzustreifen, das funktioniert erstmal nur auf Papier. Hier aber entwirft Étienne-Louis Boulez eine neue Welt, in der Lesende auf den Stufen einer stadtgroßen Bibliothek sitzen, während zwischen ihnen glückliche Kinder spielen. Gigantische Säulen tragen die Gewölbe dieser Weihestätte der Bildung, in der die Bücher alles Wissen über die Welt versammeln und das Gebäude Dimensionen gewinnt, als sei es selbst Welt, schon immer da, wie Gebirge und Ozeane.
Ein Architekt baut naturgleiche Erscheinungen. Deshalb braucht er auch die Größe. Man sollte das gleiche Gefühl haben, als ob ich die Alpen sehe oder Ähnliches. So soll Architektur wirken. Es soll den Menschen völlig überwältigen durch Architektur.
Und mit der Überwältigung verbunden ist eine gesellschaftliche Vision. Boulez visionäre Gebäude, die Bibliothek, die Weihestätten für den Glauben, die Theater und der große Zirkus versammeln Gemeinschaft unter dem Dach der Tugend. Ideale, die damals vor allem in freimaurerischen Geheimgesellschaften verbreitet waren.
Es ist eine politische Architektur, eine Architektur der Gesellschaft. Und ich vermute auch, dass Étienne-Louis Boulez ein Freimaurer war. Seine jakobinische Tendenz lässt das vermuten, dass er auf jeden Fall im engen Kontakt war. Zumal zur gleichen Zeit Schikaneders Zauberflöte von Mozart, der selber ja auch Freimaurer war, vertont wurde.
Und wie in Mozarts Zauberflöte und in den Ideen der französischen Jakobiner geht es auch bei Boulez um die Bildung des Menschen zur Tugend. Die Architektur soll dabei helfen, wenn sie den Menschen mit einfachen, klaren Baukörpern die Sprache der Natur vermittelt.
Wie stark ein Gegenstand auf uns wirkt, hängt von seiner leichten Erfassbarkeit ab. Die regelmäßigen Körper, Würfel, Pyramide, vor allem die Kugel, lassen sich leicht erfassen und sind durch ihre Regelmäßigkeit und Symmetrie ein Inbegriff der Ordnung, in der wiederum die Klarheit selbst liegt.
Das setzt auf Wirkung, weil er möchte, dass durch seine Architektur und auch durch die Zeichnungen die Betrachter bewegt werden, dass sie in die Architektur hineingezogen werden. Und tatsächlich haben ja diese Blätter, die jetzt über 200 Jahre alt sind, immer noch diese suggestive Wirkung, dass man sich festsaugt an diesen Architekturdarstellungen.
Am innigsten wird die Feier von Vernunft und Natur in Boulez Plänen, wenn die Erkenntnis der Welt selbst das Thema wird. Dem größten Physiker seiner Zeit will er mit einer gigantischen Kugel ein Denkmal setzen.
An Newton, herrlicher Geist, umfassendes und tiefschürfendes Genie. Wenn du durch deinen erhabenen Geist die Gestalt der Erde bestimmt hast, So habe ich ein Projekt entworfen, dich mit deiner Entdeckung zu umhüllen und deinem Denkmal die Gestalt der Erde zu geben. Das Innere dieser Kugel betritt man durch eine Öffnung im Sockel. Darin können sich die Blicke der Unendlichkeit des Himmels widmen, erhellt von den Sternen einer klaren Nacht. Diese Gestirne entstehen durch Öffnungen in der Kugelschale. Wie man sieht, gehen die Wirkungen dieses Kunstwerks von der Natur aus.
Ein Leergrab, der Newton sollte dort nicht begraben werden, sondern es sollte einfach seine physikalische Welterkenntnis symbolisiert werden.
Boulez gigantische Architekturvisionen hätten zu seinen Lebzeiten unmöglich gebaut werden können. Manches wäre selbst mit heutiger Technik schwierig. Aber Boulez' Essay und seine Zeichnungen fanden auch erst lange nach seinem Tod den Weg in die Öffentlichkeit. Der Architekturhistoriker Klaus-Jan Philipp.
Tatsächlich ist sein ganzes Material an die Bibliothèque Nationale in Paris gegangen. Und da ist es über 100 Jahre nicht wieder angeschaut worden. Die Ideen von Boulez sind tatsächlich verschwunden. Die werden nicht mehr diskutiert.
Es sind Gedanken, die als Flaschenpost quasi in die Zukunft geschickt werden. Es hat relativ lange gedauert und ist leider dann auch in falsche Hände gekommen.
Denn mit der Wiederentdeckung Boulez durch den Wiener Kunsthistoriker Emil Kaufmann 1933 wurde auch der Architekt Adolf Hitlers, Albert Speer, auf Boulez' gigantische Architekturvisionen aufmerksam.
Einer der größten Bewunderer von Étienne-Louis Boulez war kein geringerer als Albert Speer. Für seine Metropolis Germania hat er eigentlich genau die Dimensionen zu realisieren angestrebt, von denen Boulez geträumt hat.
Weite Aufmarschplätze, jedes maßsprengende Gebäude, die die Betrachter überwältigen mit jenen Architekturmotiven, mit denen auch Boulez beeindrucken wollte. Große, ruhige Baukörper ohne viel Dekor und Wälder gigantischer Säulen, die die Größe anschaulich vor Augen führen. Was bei Boulez der Feier von Natur und Wissenschaft dienen sollte, das eignete sich im Nationalsozialismus auch zur Feier der bedingungslosen Volksgemeinschaft, in der der Einzelne winzig wird gegenüber der Totalität des Apparats.
Was Boulez hier inszeniert an idealer Architektur, ist etwas, was Walter Benjamin genau zur Zeit, als Boulez wieder entdeckt wurde, gesagt hat. Die Ästhetisierung der Politik. Boulez hat einfach versucht, dieses moderne Pathos des Volkes, des Politischen, der Macht in architektonische Formulierungen, in Erhabenheit zu übertragen. Eine Politik des Volkes, in der der Mensch wie eine Termite im Termitenbau herumwieselt.
Wenn die Menschen, wenn das Menschliche aber so winzig wird, dann birgt jede Ideologie das Risiko, nur noch sich selbst zu dienen, meint der Architekturhistoriker Beat Wies. Das Werk von Étienne-Louis Boulez zeige das exemplarisch und in Zeiten von aufkommenden Autokratien hochaktuell.
Emil Kaufmann, der Entdecker von Étienne-Louis Boulez, war selber ein Jude. Nach dem Anschluss Österreichs gelang ihm gerade noch knapp die Flucht nach den USA. Also Emil Kaufmann, der Entdecker von Boulez, muss Deutschland verlassen, während das, was er entdeckt hat, wird zum Hype. Darin zeigt sich diese Janusköpfigkeit dieses Werks. Das Kippen, das Utopie vom Traum vom Totalen ins Totalitäre umkippen kann. Denn seine großen Projekte sind ja auch entstanden zur Zeit der Terror, als die Aufklärung in den Terror kippt. Und in dem Sinne kann man sagen, Boulez ist ziemlich aktuell. Wir leben in einer Zeit, wo das gerade wieder passiert.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Étienne-Louis Boulez, der am 12. Februar 1728 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.